BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche mache ich etwas, wo mir einige abgeraten haben, es zu tun. Abgeraten hat bei mir, weil die Befürchtung da war, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es einfach nicht mehr hören wollen. Ich möchte mit Ihnen doch noch einmal über Atomkraft sprechen. Denn wir hatten nicht nur letzte Woche den Abschluss des Untersuchungsausschusses zum Atomausstieg, sondern wir hatten vor allem mehrere Studien, die in kurzer Zeit auf den Markt gekommen sind, die zum einen erklären, dass die Atomkraft weltweit wohl vor einem Boom steht, zum anderen erklären, wie viel besser wir dastehen würden in Deutschland, hätten wir mal auf den Atomausstieg verzichtet und besser noch mehr in Atomkraft investiert. Und als drittes dann eine Studie, die aufzeigt, dass es besser wäre, auf einen Mix aus Atomkraft und erneuerbaren Energien zu setzen, als den sehr teuren und wohl gar nicht realisierbaren Weg zu gehen, den wir heute gehen, mit dem Ziel, 100% mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Ich fand das in Summe so wichtig und so spannend in der Vorbereitung, dass ich mir gedacht habe, wir machen das trotzdem. Insofern hoffe ich, Sie bleiben jetzt mit dabei. Und weil einer meiner Gesprächspartner heute englischsprachig ist, ist der Podcast auch etwas länger, weil Sie wissen, am Ende dann das ganze Gespräch im englischen Original. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir anfangen, noch ganz kurz dieser Hinweis. Ich fordere Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja regelmäßig auf, mir Fragen, Kritik und Anregungen zu schicken. Und viele von Ihnen machen das auch, aber nur selten bekommen Sie von mir persönlich eine Antwort. Ich möchte deshalb an dieser Stelle nur versichern, ich lese wirklich alle und ich habe mir auch eine Liste angelegt von Gesprächspartnerwünschen, Themenideen und Ähnlichem. Nur, ich habe schlichtweg nicht die Zeit, Ihnen jeweils individuell zu antworten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und auf weitere Anregungen. Aber nun fangen wir wirklich an. Am vergangenen Donnerstag hat die Internationale Energieagentur einen neuen Bericht vorgelegt. Es ist ein Bericht, der die Zukunft beschreibt, die Zukunft der weltweiten Energieversorgung. Und es ist ein Bericht, der gerade uns hier in Deutschland zu denken geben sollte, der gerade auch den politischen Parteien im Wahlkampf zu denken geben sollte. Die Internationale Energieagentur erwartet nämlich einen Boom. Und zwar nicht nur einen weiteren Boom bei Erneuerbaren, wie wir uns das in Deutschland so vorstellen, sondern ein Boom in der Atomenergie. Der Direktor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hat in der Pressekonferenz von einem neuen nuklearen Zeitalter gesprochen. Lassen Sie uns kurz hören, was der Mann zu sagen hat. Für deutsche Ohren hört sich das alles an wie aus einer anderen Welt.
Nuclear is making a strong comeback. We see multiple signs of a new era emerging for nuclear power across the world. This year, nuclear electricity production will be the historical high, the highest ever. On top of that, there are 70 gigawatts of new nuclear capacity under construction. It is one of the highest levels in the last 3 decades. More than 40 countries around the world, they have now concrete plans and projects to start or to expand their nuclear industry around the world. We have never seen such a great political interest and commitment from the countries since 1970s when we had the first oil crisis. Fourth sign from our point of view, that we may be entering a new era is a result of innovation. We are seeing these small modular reactors getting a lot of attention and activity around the world.
Wir stehen also vor einem neuen Zeitalter der Atomkraft. Mit Innovationen, neuen, kleinen, modularen Reaktoren, großen, modernen Anlagen. Im Prinzip alles, was denkbar ist, ist zu denken. Und genau das ist in wenigen Worten die Prognose der IEA für die Welt. Aber leider nicht für uns. Denn wir in Deutschland haben wir bekanntlich aufgegeben, uns mit der Nuklearenergie zu beschäftigen. Dieser deutsche Sonderweg kommt uns schon jetzt sehr teuer zu stehen. Das wissen Sie alle. Und der Sonderweg ist vor allem von Emotionen geprägt und nicht von Fakten. Es ist ein Sonderweg, der zudem oft mit Unwahrheiten und frisierten Zahlen beschritten und begründet wird. Und das werden wir heute im Podcast diskutieren. Und auch das ist eindeutig, es ist ein Sonderweg, bei dem kein anderes Land der Welt mitgeht. Man könnte den Politikern, die den Atomausstieg immer noch für richtig halten und verteidigen, den alten Spruch zurufen: Wenn alle um dich herum Idioten sind, ist es wahrscheinlich, dass du der Idiot bist.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und all das nur wegen eines Unfalls.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle.
Die sowjetischen Fernsehnachrichten heute Abend, 19 Uhr. Mitten in der Sendung wird lediglich eine Meldung verlesen. Erstmals ist die Rede davon, dass Menschen in der Umgebung des Unglücksreaktors ihre Häuser verlassen mussten. Eine Zahl nannte der Sprecher nicht. Er teilte mit, dass eine Regierungskommission von Spezialisten nach Tschernobyl gereist sei. Die bei dem Unglück freigesetzte Radioaktivität werde noch gemessen, hieß es.
Im Jahr 1986, dem Jahr der Katastrophe von Tschernobyl, stand die Atomkraft für fast 30% der deutschen Stromerzeugung. Wir wissen, danach kam es in mehreren Schritten zum Atomausstieg. Auslöser, wie gesagt, eine Katastrophe, die, so schlimm sie war, am Ende gar nicht so viel Menschenleben gekostet hat. Es kamen ungefähr 30 Menschen direkt aufgrund des Unfalls um und man schätzt die Todesopferzahl weltweit auf ungefähr 4.000. Das ist eine Schätzung aus dem Jahre 2005. Es gibt aber auch eine alternative Betrachtung. Demnach ist die Zahl der Todesopfer aufgrund von Tschernobyl deutlich höher. Diese Rechnung machen Alexei Makarin vom angesehenen MIT-Institut und seine Co-Autoren auf. Titel der Studie: The Political Economic Determinants of Nuclear Power – Evidence from Tschernobyl. Darin untersuchen sie die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl und die Veränderungen der Energiepolitik in den USA, Großbritannien und weltweit. Bis 1986 war Kernenergie eine stark wachsende Energiequelle. Überall wurden immer mehr Kraftwerke gebaut. Nach Tschernobyl kam es jedoch faktisch zum Einbruch des Neubaus an Kraftwerken. Vor allem in Demokratien war die Wachstumsrate sogar negativ, das heißt die Zahl der Kernkraftwerke ging zurück. Prominentestes Beispiel: Deutschland. Und was war nun die Folge? Nun, die Folge waren viel mehr Tote.
Wir untersuchen die Luftverschmutzung als Folge der verringerten Investitionen in die Kernenergie. Wir schätzen, dass der durch Tschernobyl verursachte Rückgang der Kernenergie zu einem Verlust von etwa 141 Millionen erwarteten Lebensjahren in den USA, 33 in Großbritannien und 318 Millionen weltweit geführt hat.
Wenn man diese verlorenen Lebensjahre einfach durch 80 teilt, also die typische Lebenserwartung eines Menschen in den USA, Großbritannien und den meisten anderen Industrienationen, ergibt das rund 4 Millionen Menschenleben, die durch unseren Rückzug aus der Atomkraft verloren gegangen sind. Nicht berücksichtigt ist dabei der Klimaschaden, der dadurch entstanden ist, dass da 1986 fossile Brennstoffe verbrannt wurden, statt mit Atomkraft die Energie zu erzeugen. Und woher kam die Gegnerschaft zur Atomkraft? Da war zum einen der Unfall, zum anderen gab es aber auch Interessensgruppen. Die Autoren identifizieren folgende. Zum einen sagen sie, dass die Anbieter fossiler Energien, namentlich in den USA, die Anti-Atomkraftbewegung unterstützt haben. Nach dem Motto, dann können wir mehr Kohle, Öl und Gas verkaufen. Die Umweltgruppen wurden ebenfalls sehr oft von der fossilen Industrie mehr oder weniger offen finanziert. Und auch in Europa, wir wissen es, gab es immer wieder Gerüchte, dass Russland die Anti-Atomkraftbewegung ebenfalls unterstützt hat, sicherlich auch mit dem Ziel, das eigene Gas zu verkaufen. In Deutschland, wir wissen es, war die Anti-Atomkraftbewegung am erfolgreichsten. Die rot-grüne Bundesregierung beschloss im Juni 2000 den Atomausstieg. Frau Merkel nahm es dann zurück, um es dann nach Fukushima wieder in Kraft zu setzen. So oder so haben alle Parteien Deutschlands, die Grünen, die SPD, die FDP und vor allem auch die Union, den Atomausstieg mitgeprägt und mitgetragen. Und dann, ja dann kam der Krieg in der Ukraine. Und man hätte damals sagen können, erstens, wir schalten die drei Kraftwerke wieder an, die wir gerade 6 Wochen vor Kriegsbeginn ausgeschaltet haben. Und wir hätten sagen können, wir schalten die letzten drei nicht ab. Trotzdem blieb es beim Ausstiegsbeschluss. Die bereits abgeschalteten wurden nicht wieder angeschaltet und die drei anderen wurden dann nicht wie geplant am 31. Dezember 2022, sondern erst am 15. April 2023 vom Netz genommen. Mit Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland endete die Ära der Atomenergie in Deutschland. Damals wurde behauptet, dass wir diese Kraftwerke für die Energieversorgung in Deutschland nicht benötigen. Mittlerweile wissen wir durch die Recherchen des Magazins Cicero, dass damals nicht richtig informiert wurde. Das grün geführte Wirtschaftsministerium hat Aussagen verfälscht, um den Atomausstieg um jeden Preis durchzusetzen. Das Ganze ist mittlerweile Gegenstand eines Untersuchungsausschusses und Robert Habeck hat in der vergangenen Woche dort ausgesagt und klargemacht, dass aus seiner Sicht alles in Ordnung war.
Ja, in der Tat hatte ich bei der Befragung dann, sagen wir im zweiten Teil, eher den Eindruck, es geht um grundsätzlichen Meinungsaustausch. Wie steht man zur Atomenergie? Und wie sinnvoll oder nicht sinnvoll erachtet man sie? Und das darf man ja auch. Also selbstverständlich, ich selber schaue da kritisch drauf, aber selbstverständlich darf man auch eine Pro-Atom-Position entwickeln oder sie vertreten. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich möchte nur nicht, dass eine politische Positionierung pro Atom damit begründet wird, dass mein Haus, meine Mitarbeiterin, meine Mitarbeiter der Leitungsstab schlecht gearbeitet hätten. Das ist nicht der Fall und ich kann auch nicht sehen, dass heute an irgendeiner Stelle ein Nachweis geführt wurde, dass wir wissentlich oder schlampig gegen die Sicherheitsinteressen Deutschlands entschieden hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe immer das pessimistische Szenario zugrunde gelegt und bin die ungewöhnlichsten Schritte gegangen, um Deutschland sicher durch diesen Krisenwinter durchzuführen. Deswegen sind das zwei abgekoppelte Debatten. Sollte der Ausschuss genutzt werden, um diese Pro-Atom-Debatte zu befeuern, wäre das meiner Meinung nach nicht sachgerecht.
Doch was ist da eigentlich passiert im Jahr 2022? Das erklärt uns jetzt Daniel Gräber vom Cicero.
Daniel Gräber leitet seit April 2021 das Wirtschaftsressort Kapital des Magazins Cicero. Zuvor arbeitete er unter anderem für die Badische Zeitung, die Frankfurter Neue Presse und die Badischen Neuesten Nachrichten. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Ralf-Dahrendorff-Preis für Lokaljournalismus und dem Axel-Springer-Preis für junge Journalisten. Er klagte erfolgreich gegen Robert Habecks Ministerium und setzte so die Herausgabe von Akten zur Atomkraft durch. Seine im April 2024 erschienene Titelgeschichte enthüllte, wie die Grünen die Öffentlichkeit, das Parlament und ihre Koalitionspartner getäuscht haben, um den Atomausstieg trotz Energiekrise im Jahr 2022 nicht zu gefährden. CDU und CSU setzten daraufhin einen Untersuchungsausschuss im Bundestag durch. Im März erscheint Gräbers Buch Akte Atomausstieg im Herder Verlag.
Sehr geehrter Herr Gräber, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gräber, Sie haben sich beschäftigt mit der Entscheidung von Robert Habeck und der Bundesregierung, die letzten noch laufenden Atomkraftwerke abzuschalten. Da mussten Sie, glaube ich, sogar gegen das Ministerium klagen, um Dokumente rauszubekommen. Was war eigentlich großer Skandal dabei? Ich dachte, der Ausstiegsbeschluss, der war von Frau Merkel getroffen worden damals, von der damaligen Bundesregierung. Den haben wir nur umgesetzt. Ich meine, gab es da irgendwas wirklich, wo Sie sagen würden, naja, das war schon die ganze Ordnung, was Sie da gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also der Ausstiegsbeschluss als solcher stammt ja von Rot-Grün aus dem Jahr 2000, wurde dann 2002 auch gesetzlich geregelt. Und seitdem ist in Deutschland ja der Neubau von Kernkraftwerken verboten. Das war das große Ziel der Grünen und dann auch Teilen der SPD, die es dann durchgesetzt haben. Merkel hat dann an diesem Ausstiegsbeschluss grundsätzlich nichts mehr geändert. Sie hat nur mit der Frist gespielt in zwei Richtungen. Sie hat sie erst verlängert, weil sie gesagt hat, und zwar aus meiner Sicht vollkommen vernünftig und richtig, wir brauchen, gerade wenn es um Klimaschutz geht, um CO2-Reduktion geht, brauchen wir die Kernkraft noch viel länger, als sich das Rot-Grün damals ausgedacht hat. Und sie hat erst die Laufzeiten verlängert. Dann kam kurz darauf Fukushima und sie hat sie aus Panik und nicht rational zu begründen, das ist, glaube ich, inzwischen offensichtlich, hat sie den Atomausstieg dann wieder verkürzt, die Restlaufzeiten. Ende 2022 sollten nach dem Beschluss von 2011 von Schwarz-Gelb die letzten drei vom Netz gehen. Drei sind im Jahr davor, also Ende 2021, vom Netz gegangen. Also ging es damals, als der Ukraine-Krieg so eskalierte mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine im Februar 2022, ging es eigentlich darum, nutzt man jetzt diese politische Chance, die Energiewende nochmal, wie sie bei uns läuft, zu hinterfragen. Und man hätte damals im Februar 2022, würde ich behaupten, ohne unüberwindbare Schwierigkeiten insgesamt 6 Kernkraftwerke noch nutzen können, um sie für diese Krise und Jahre hinaus eigentlich noch gut und verlässlich zu betreiben. Und das hat man nicht gemacht. Und mich hat interessiert, warum man das nicht gemacht hat und mit welchen Begründungen gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber dem Parlament da gearbeitet wurde. Da kam eben heraus, auch durch diese Akten, die wir per Gerichtsklage dann einsehen konnten, da kam eben heraus, dass die Grünen da mit allen Tricks gearbeitet haben und letztendlich Scheinargumente, auch falsche Argumente genutzt haben, um diese eigentliche politische Frage, brauchen wir die Kernkraft nicht doch noch einige Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte in Deutschland, um die gar nicht erst zu stellen.
Herr Habeck hat doch gemeint, ach naja, wir haben ja kein Stromproblem, wir haben nur ein Wärmeproblem. Und dem Motto ist doch gar kein Thema. Also die Betreiber haben ja auch irgendwie jetzt auch wieder gesagt, ach nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich meine, was stimmt denn nun? Wir wollten die Betreiber nicht, konnten die Betreiber nicht. Ich habe so verstanden, dem Motto, naja, letztlich die Betreiber wollten es auch nicht und es wäre gar nicht möglich gewesen und Brennstäbe und so weiter. Also was ist da die Wahrheit?
Genau, so wurde es dargestellt damals und auch bis heute noch. Im Nachhinein versucht man das jetzt auch sozusagen, dass die Betreiber zumindest damals am Anfang im Frühjahr nicht gewollt hätten. Später habe sich das geändert, das wurde dann ja auch öffentlich. Es ging ja dann, also dieser Streckbetrieb dann, der noch auch als Ding der Unmöglichkeit dargestellt wurde, dass man über das Jahresende die geplante Stilllegung hinaus sie noch betreibt, war ja dann ganz plötzlich problemlos möglich, als Kanzler Scholz sein angebliches Machtwort gesprochen hat. Da ging es ja plötzlich ohne Probleme. Deswegen waren diese ganzen Argumente davor, dass es angeblich nicht geht, die waren letztlich, man muss sagen, erfunden. Das waren zum Teil wirklich, wirklich dreiste Lügen. Manches wurde vielleicht auch, kann man sagen, geschickt überinterpretiert, aber manches war auch schlicht gelogen. In überraschender Klarheit wurde das auch in dem Bundestagsuntersuchungsausschuss von einigen Fachbeamten und auch Fachleuten so letztendlich geäußert und kam dort heraus, der Ausschuss läuft ja noch, dass das eigentlich wirklich, ich nenne es eigentlich eine regierungsamtliche Desinformationskampagne, die da lief. Bei den Betreibern ist es so, das waren drei, also RWE, EnBW aus Baden-Württemberg und E.ON. E.ON mit der Kernkrafttochter Preußen Elektra. Was die Aktenlage jetzt hergibt und was auch im Untersuchungsausschuss deutlich wurde, wo ja auch Betreiber ausgesagt haben als Zeugen, dass zumindest in der Anfangszeit im Frühjahr 2022 zwei von drei Betreibern deutlich signalisiert haben, aber eben leider nur intern und leider nur gegenüber den grünen Ministerien, also gegenüber Robert Habeck und Patrick Greichen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das zum Beispiel bei der FDP und bei der SPD überhaupt ankam. Sie haben quasi signalisiert, nach außen werden wir den Teufel tun, uns für Kernkraft einzusetzen. Ganz einfach nach diesen Erfahrungen, die gemacht haben, ist das ein Thema, wo sie sich nicht mehr die Finger verbrennen wollen in der Öffentlichkeit. Aber intern haben sie, und zwar auch schwarz auf weiß, da gibt es Dokumente, von Anfang an deutlich signalisiert, wenn die Politik sagt, ihr werdet gebraucht, stehen wir bereit mit unserer Mannschaft. Die hätten sogar Leute aus dem Ruhestand zurückgeholt. Es hätten Leute von Anlagen im Norden, die schon stillgelegt worden wären, bei Preußen Elektra zum Beispiel, waren bereit, dass sie nach Bayern ziehen, um dort ISA 2 länger zu betreiben. Also da gab es ein hohes Engagement auch aus der Branche von den Betreibern selbst, die gesagt hätten, in so einer Krisensituation, in der nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa damals steckte, und wir sind ja auch noch gar nicht da ganz raus, die Energiekrise ist ja gar nicht beendet, wäre es eigentlich das Sinnvollste auf der Welt. Und ich behaupte, in jedem anderen Land auf der Welt wäre es auch so geschehen, dass man gesagt hätte, bevor wir jetzt Fantasie-Wasserstoffkraftwerke planen oder noch mehr unzuverlässige Wind- und Solarenergie ausbauen, in so einer Situation sollten wir doch alle Kapazitäten, die wir haben, am Netz lassen. Wenn sie dazu noch CO2 oder nahezu CO2-frei sind, wie die Kernkraft, wäre es das Vernünftigste gewesen, zumindest erstmal für ein paar Jahre eine Laufzeitverlängerung zu ermöglichen und auch die drei, die gerade erst stillgelegt waren, wieder zurück ans Netz zu holen. Aber das ist nicht geschehen, durfte nicht geschehen.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht daraus wirklich einen Schaden? Also kann man sagen, wir haben einen wirtschaftlichen Schaden dadurch?
Nee, das ist ein immenser Schaden. Also wie man das volkswirtschaftlich beziffern kann, da sind Sie der Experte, aber der Schaden ist in mehrfacher Hinsicht gigantisch. Erstens mal, es wurde ja dann immer so getan, es sind ja nur noch drei. Also selbst wenn man nur die drei noch länger hätte laufen lassen, nicht die sechs insgesamt, wäre das von den Strommengen her immer noch ein ganz erklecklicher Beitrag gewesen, und zwar ein günstiger Strom, weil das sind ja abgeschriebene Kraftwerke. Die Investitionen hätte man natürlich vielleicht, je nachdem wie lange sie laufen sollen, noch was reinstecken müssen, aber das hätte sich mehr als gelohnt. Und es ist vor allem ein Strom, der ja zuverlässig zur Verfügung steht. Und das wird ja von den Energiewendeverfechtern, wird da nicht so gerne genau hingeschaut, aber ich kann ja die Kapazität von zum Beispiel Windkraft in Gigawatt mit Kernkraft zwar vergleichen, aber da vergleiche ich Äpfel mit Birnen, weil wenn der Wind nicht weht, was auch im Winter gerne mal tagelang oder sogar eine Woche oder länger vorkommt, in Verbindung mit hohem Strombedarf und auch geringer Sonneneinstrahlung, da haben wir ja einfach eine riesige Energielücke, die gefüllt werden muss. Und da dann günstige Kernkraft aus Kraftwerken, die zu den besten, leistungsfähigsten und sichersten der Welt zählen. Das waren ja auch keine Schrottreaktoren, wie es von den Grünen teilweise dargestellt wird. Das waren Top-Kraftwerke, um die uns andere Länder beneiden. Die da abzuschalten, erstmal fehlt dann einfach dieser Strom. Das ist der Schaden. Der andere, noch größere Schaden ist, dass es sich natürlich auch auf das ganze Strompreisgefüge auswirkt, weil der Strommarkt nun mal so funktioniert, dass es da Effekte gibt. Und der noch größere Schaden, würde ich sagen, ist ein Vertrauensverlust in Deutschland als vernunftmäßig von nüchternen Ingenieuren gesteuertes Industrieland. Diesen Ruf hatten wir ja jahrzehntelang in der Welt. Wir galten zwar als langweilig, aber dafür als verlässlich und seriös und wirtschaftlich erfolgreich und mit technischem Sachverstand ausgestattet. Und diesen Ruf haben wir in der Energiekrise verspielt. Und der führt, glaube ich, auch zu, dass einige Investoren einen Bogen um unser Land machen. Diesen Schaden kann man, glaube ich, gar nicht beziffern.
Kann man eigentlich, ich meine, haben Sie da was Indikationen, kann man die eigentlich wieder versuchen, noch welche zu retten, oder sind die jetzt alle so schnell zerstört? Ich meine, sind die Grünen schnell dabei, alles zu sprengen, oder gibt es noch eine Chance, was zu retten?
Ich denke, es gibt immer eine Chance, was zu retten. Also natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten die aus dem laufenden Betrieb oder aus der gerade erst erfolgten Stilllegung zurückgeholt, bevor dort Rückbaumaßnahmen anfangen. Aber im Kernkraftwerk, was dort gebaut ist, alles, was dort jetzt rausgenommen wurde oder irgendwie schon vorbereitet wurde, um es rauszubauen, lässt sich auch wieder einbauen. Das ist letztendlich eine Frage des Geldes. Und wenn man das aber gegenrechnet mit dem, was man dann eben für, aber dann geht es eben darum, dass man dann auch einen richtigen Betrieb wieder über Jahrzehnte dann halt in Angriff nehmen muss, dann würde es sich, denke ich, auf jeden Fall lohnen. Und es ist neulich erschienen so eine Kurzstudie von einer amerikanischen Energieberatungsunternehmen, was auf Kernkraft spezialisiert ist. Die haben sich in Deutschland in der Branche umgehört, vertraulich, aber die haben wohl verlässliche Informanten. Die haben jetzt veröffentlicht, dass 2 Kernkraftwerke innerhalb von 3 Jahren wieder ans Netz gebracht werden könnten in Deutschland. Und wenn man sich 8 Jahre Zeit nimmt, insgesamt 9. Mit vertretbarem, also mit, natürlich müssen dann da viel Geld reingesteckt werden, aber mit einem Aufwand, der sich dann langfristig rechnen würde. Also,
ne? Ja gut, ich meine, die Energie, geben wir jedes Jahr 20 Milliarden Subventionen für Wind und Solar aus. Ich glaube, wenn man einmal 20 Milliarden für Kraftwerke ausgibt, die dann regelmäßig Strom zuverlässig liefern, ist sicherlich nicht doof. Der Herr Habeck war doch mal Maybrit Illner, hat er doch damit Herrn Merz mal diskutiert und hat er gemeint, dachte dann auch dem Motto, ach naja, hätte ich gewusst, es geht um langfristige Verlängerung, hätte man das doch machen können, hätte ich gar nicht. Haben Sie das auch gesehen? Ich meine, was ist jetzt die Strategie? Ist die Strategie jetzt so, ich wusste es nicht, ich wollte es nicht oder ich wollte es doch? Was ist jetzt die Strategie politisch? Ich meine, er will schließlich Kanzler werden.
Ja, also ihm fällt das natürlich schon auf die Füße, nicht ganz so stark, wie eigentlich es sein müsste, meiner Meinung nach. Vielleicht bin ich da auch voreingenommen.
Na gut, vielleicht liegt vielleicht auch daran, dass das natürlich über 40% der Journalisten Deutschlands Grünen wählen. Ja. Ich meine.
Also das Thema ist, wir merken das bei Cicero, wir haben da so ein bisschen eine Nische besetzt. Also wir berichten ja viel darüber und auch exklusive Dinge zum Teil. Das stößt auf eine große Resonanz bei unserer Leserschaft und vor allem auch haben wir eine Menge neue Leser dadurch bekommen. Aber in den anderen großen Medien, gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, spielt das ja so gut wie keine Rolle mehr. So, deswegen kommt er damit eigentlich auch ganz gut durch. Ich glaube aber, es gibt in der breiten Bevölkerung schon einige von Wirtschaftsleuten bis ganz normalen Bürgern aus allen Milieus, die noch immer sich fragen, war das eigentlich richtig, beziehungsweise das Gefühl haben, das war nicht richtig, die abzuschalten. Also es gibt schon noch eine Unzufriedenheit. Und je mehr jetzt Deutschland auch in eine wirkliche Wirtschaftskrise rutscht oder in eine Strukturkrise, die wir ja haben, weil uns alte Industrien, energieintensive Industrien wegbrechen, wir aber für neue Industrien, die wir bräuchten, zum Beispiel künstliche Intelligenz, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, brauchen wir für diese Rechenzentren Unmengen an Strom, und zwar zuverlässigen Strom. Umso mehr wird diese Frage ja gestellt. Und ich glaube, Habeck hat schon das Problem, dass er persönlich, glaube ich, übrigens durchaus offen gewesen wäre dafür, gerade auch wegen des Klimaschutzarguments, also wegen der CO2-freien oder nahezu CO2-freien Stromversorgung durch Kernkraft. Er sich aber schlichtweg nicht getraut hat, sich mit der Anti-Kernkraft-Generation, also den älteren Urgrünen aus seiner Partei, für die das so ein Lebensthema ist, sich mit denen anzulegen. Das hätte parteiinterne große Kämpfe gekostet, wo man nicht wusste, wer dann da gewinnt. Das hat er sich einfach nicht getraut oder hat das abgewogen und wollte dieses Risiko nicht eingehen. Seine eigene Partei ist jetzt damit friedlich geblieben, ist durchgekommen. Aber in der breiten Bevölkerung hätte er sich, glaube ich, dadurch erst zum potenziellen Kanzler gemacht. Also ich glaube, in der breiten Bevölkerung, wenn er gesagt hätte, ich habe es geschafft, den Grünen, den Anti-Atom-Aberglauben, muss man fast sagen, weil das ist, also ich bin da manchmal ein bisschen zynisch, aber wenn man sich das genau anguckt, diese Argumente, die die gegen Kernkraft ins Feld führen und merkt, wie erschreckend wenig Ahnung die davon haben. Also es gibt natürlich Risiken, jede Technologie hat ihre Risiken. Die Frage ist, wie man sie beherrschen kann und man muss es abwägen gegeneinander, aber das findet ja genau nicht statt. Da wird ja eine Technologie verteufelt, ohne sich wirklich mit ihr zu beschäftigen und Ahnung davon zu haben. Und die Ersatztechnologien, die man präsentiert, können das gar nicht leisten. Und das wird ja zunehmend offensichtlich, dass das ein Märchen ist, was die uns seit Jahrzehnten erzählen. Sonne und Wind können Kernkraft nicht ersetzen. So. Und in der Lage wäre es, glaube ich, für Habeck persönlich, wenn er den Konflikt mit Jürgen Trittin und Co. in seiner Partei gewagt hätte und es durchgefochten hätte, so wie Joschka Fischer übrigens damals bei dem Jugoslawienkrieg, das er zum Anlass genommen hat, seine eigene Partei den ebenso unsinnigen Pazifismus auszutreiben. Wenn das Habeck so gemacht hätte mit dem Ukraine-Krieg und dem Anti-Atomkraft-Aberglaube, hätte er, glaube ich, in der breiten Bevölkerung, auch in nicht ganz so grünen Wählerschichten, deutlich an Rückhalt gewonnen. Und damit hätte er sich, glaube ich, fürs Kanzleramt eher qualifiziert als mit dem, was er gemacht hat und was er jetzt macht.
Das sehe ich ganz genauso. Ich habe eine abschließende Frage noch. Jetzt sind Sie ja weg, die Atomkraftwerke. Ich habe heute in meinem Podcast, gleich nach Ihnen, da spreche ich dann mit einem Norweger, der eine Studie gemacht hat, wo er gesagt hätte, was wäre wenn, hat gesagt im Prinzip, was wäre gewesen, wenn Deutschland statt 500 Milliarden für die Energiewende ausgegeben, für 200 Milliarden bei Atomkraftwerke gebaut hätte. Und kommt dann zu der Aussage, dann hätte Deutschland für viel weniger Geld eine CO2-neutrale Stromversorgung. Und da hat er einen richtigen Shitstorm bekommen. Da gab es ein Riesending nach dem Motto, ja, Fraunhofer, der hat da falsch gerechnet, die Energiewende kostet dann doppelt gerechnet, Klammer auf, viele andere sagen auch so 500 Milliarden, weil keiner sagt, weiß er richtig, weil es ja ganz intransparent gehalten wird, was da für Kosten aufgeht. Es gibt ja kein richtiges Projektkontrolling-Kostenrechnung. Und da haben sie gemeint, ja, und überhaupt, es hätte alles, also sie haben dann richtig aggressiv reagiert, so als hätte wie so eine Katze, die mal auf den Schwanz getreten hat. Können Sie mir sagen, es ist noch alle Atomkraftwerke, sind alle aus. Warum reagieren die Energiewende-Befürworter so unglaublich allergisch darauf, wenn man, obwohl die schon ausgeschaltet sind, wenn man das Thema Atomkraft in Deutschland überhaupt nur wieder erwähnt?
Naja, weil sie natürlich sehen, was um uns herum passiert. Der Mensch hat seit der Erfindung der Dampfmaschine, hat es zu großen Entwicklungsschüben geführt, dass wir uns gerade vom Wetter, von den Launen der Natur unabhängig machen können in der Energienutzung. Mit der Elektrizität hat es dann nochmal den neuen Schub bekommen. Und jetzt dazu so wieder einen Schritt zurück zu machen, und da gibt es ja die Ideen, wir produzieren nur noch, wenn der Wind weht. Die Fabriken sollen dann, wenn nicht genug Wind da ist und die Sonne nicht scheint, sollen die halt mal ihre Produktion runterfahren, werden dafür dann vielleicht entschädigt oder mit günstigen Preisen belohnt. Und diese Ideen werden ja gerade ernsthaft verfolgt. Aber das ist ja kein Konzept, wie man jetzt, wir haben vorhin schon angesprochen, das Thema KI allein führt dazu, dass der Strombedarf gewaltig wachsen will. Wir haben außerdem die Idee, dass wir Industrien, die bis jetzt noch mit fossilen Energieträgern hauptsächlich arbeiten, zum Beispiel die Chemie, die ja viel Gas benutzt, auch um Wärme zu erzeugen, die sie braucht und als Rohstoff, da ist ja die Idee, dass man die auf Strom umbaut. Also der Energiebedarf wird gigantisch wachsen, der Strombedarf meine ich, Verzeihung. Die Energiewende-Leute spüren, glaube ich, dass die Antworten, die sie darauf haben, und zwar schon seit den 70er, 80er Jahren haben, nicht mehr in die heutige Zeit passen. Und dass Atomkraft, Kernkraft, gerade wenn man das Klimaschutzargument verfolgt, einfach eine gute Ergänzung zu Erneuerbaren ist. Das muss ja gar nicht gegeneinander stehen. Also es spricht ja nichts dagegen, in windreichen Gegenden Windräder aufzustellen und in sonnenreichen Gegenden Solaranlagen zu bauen. Aber es geht ja um einen Mix und es geht darum, dass es diese Wetterabhängigen eben nicht alleine schaffen. Das spüren die und deswegen sind sie umso allergischer, wenn diese Diskussion in Deutschland geführt wird, weil sie wurde ja bisher gar nicht geführt. Wir reden ja über Energiepolitik bei uns wie über Glaubensfragen. Also das sind ja so das heilige Ziel der Energiewende. Deutschland muss voranreiten und der Menschheit, der Welt ein leuchtendes Beispiel sein. Wer das in Frage gestellt hat, der galt ja als Ketzer und wurde verteufelt. Und jetzt erleben sie, dass das so langsam bricht, für meinen Geschmack immer noch zu wenig. Also ich finde, das ist ein so wichtiges Thema, über das sollten wir noch viel mehr diskutieren und zwar viel offener diskutieren, als es bisher stattfindet und das nicht nur Leuten wie Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft zu überlassen, die da Expertin spielt, aber in Wirklichkeit Propagandistin ist, sondern mit wirklichen Fachleuten auch zu besprechen. Und dann sind die sehr schnell argumentativ, haben die da sehr schlechte Karten und dann würde man sehr schnell von diesem Weg auch wegfinden. Und genau das wissen die, genau davor haben die Angst und da wehren die sich mit Händen und Füßen dagegen.
Herr Gräber, vielen herzlichen Dank. Das war eine gute Zusammenfassung des Status quo. Wir bleiben in Kontakt, aber an dieser Stelle herzlichen Dank erstmal für Ihre Einsichten.
Ich danke Ihnen, Herr Stelter.
Soweit der Blick zurück auf den Atomausstieg. Viel wichtiger ist aber die Frage, wo wir jetzt stehen. Die Gegner der Atomkraft haben offensichtlich gewonnen. Umso erstaunlicher finde ich es, dass die Vertreter der Energiewende immer wieder sehr aggressiv reagieren, wenn man das Thema nochmals beleuchtet. Das hat mich dann doch interessiert. Und jetzt wird es wirklich spannend. Ich selbst bin ja wenig in den sozialen Medien unterwegs. LinkedIn und X genügen mir. Und da bin ich im Herbst letzten Jahres über eine wahre Flut an Posts gestolpert, die sich über einen norwegischen Wissenschaftler aufregen, der es gewagt hat, die Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Er hat gefragt, was wäre gewesen, wenn Deutschland statt Atomausstieg den weiteren Ausbau der Kernenergie beschlossen hätte? Eine eigentlich harmlose Frage. Dort die Reaktionen waren, als wäre man einer Katze auf den Schwanz gestiegen. Nehmen wir beispielsweise diese Reaktion. Auf LinkedIn schrieb ein gewisser Tim Meyer, eine sogenannte LinkedIn Top Voice zum Thema Energie, nachdem die Zeitung Welt über die Studie berichtet hatte, folgendes.
Manchmal ist die Welt so kompliziert und anstrengend, da hilft es, sich ganz weit weg zu träumen.
In just einem solchen Augenblick muss der Zeitung Welt eine Schrift von Professor Emlus Walk aus Norwegen in die Hände gefallen sein. Denn der entführte uns in eine ganz zauberhafte Parallelwelt. Stellen wir uns einfach mal vor, im Jahr 2002 hätte Deutschland entschieden, massiv in die Atomkraft einzusteigen, statt auszusteigen. Klare Sache, dann wäre unsere Stromversorgung heute 75% nuklear und wir hätten 332 Milliarden Euro gespart. Fabelhaft, oder? Ja, so einfach kann die Welt sein. Und die Welt offenbar denken. Leider ist das Papier von Herrn Emlus Walk methodisch so schräg und wortreich intransparent, dass man nur schwer alle Mängel zusammenfassen kann. Zwei Highlights. Erstens, die Hauptbotschaft des Papieres beruht auf einem fabelhaften Rechenfehler. 696 Milliarden soll die Energiewende an Mehrkosten verursacht haben. Dabei werden Investitionen in Wind- und Solaranlagen zusammenaddiert mit den Kosten des Erneuerbaren Energiegesetzes. Eine Doppelzählung. Zweitens, das AKW-Alternativszenario geht davon aus, dass bei Entscheidungen im Jahr 2002 pro Atom bereits 2022 ganze 16 neue Reaktoren am Netz wären mit ca. 22 bis 25 Gigawatt Leistung. Frankreich hat für ein einziges neues AKW, Flamanville 3, über 20 Jahre gebraucht. In kürzerer Zeit parallel 16 Kraftwerke inklusive Planung und Finanzierung durchbolzen? In Deutschland, das weder Akzeptanz noch Industriestruktur dafür hätte? Geht. Die Lösung im Szenario? Chinesische Planungs- und Bauzeiten. Kein Scherz. Liebe Welt und wer sonst sich gerne nostalgisch im Gestern vergräbt, wollt ihr tatsächlich in einem Land leben, in dem das unser Diskussionsniveau ist und in dem Zeitungen so einen Quatsch auch noch breittreten?
Eine souveräne Reaktion, würde ich sagen, sieht anders aus. Wobei man Herrn Mayer noch zugutehalten muss, dass es auf X weitaus wilder zuging. Dort wurde dem Autor gleich jegliche Kompetenz abgesprochen und sogar behauptet, die Studie wäre nur veröffentlicht worden, weil er Einfluss auf die wissenschaftliche Zeitung hätte. Alles in allem unterste Gürtellinie. Ich wurde auf jeden Fall neugierig und habe mir die Studie angesehen. Titel der Studie: What if Germany had invested in nuclear power? Natürlich ist auch diese verlinkt. Und wir machen jetzt Folgendes. Im ersten Schritt fassen wir die Aussagen des Autors, Professor Jan Emlus Walk, zusammen. Im Schritt 2 blicken wir auf die Kritik an seiner Studie und im Schritt 3 sprechen wir mit ihm. Fangen wir an. Die Studie macht eine eigentlich simple Rechnung auf. Sie blickt auf die Kosten der Energiewende. Sie fragt, was ein alternativer Weg gekostet hätte, und sie vergleicht Kosten und Ergebnis, also hier CO2-Intensität der Stromerzeugung. Beginnen wir mit den Kosten der Energiewende. Wir wissen, dass die Kosten der Energiewende ein großes Geheimnis sind. Die Bundesregierung erklärte bekanntlich, es nicht zu wissen und hielt das ganze Thema ohnehin für völlig irrelevant. Das haben wir ausführlich besprochen, in Folge 257, energiepolitischer Blindflug. Schätzungen gehen bezüglich der Kosten von 500 Milliarden plus X bis zum Jahr 2025 aus. Jan Emlus Walk schreibt dazu Folgendes.
Aufgrund der mangelnden Transparenz der Kosten für die Umsetzung der Energiewende müssen die Daten rekonstruiert werden, um die Ausgaben der Basisoption zu berechnen. Im Wesentlichen sind die Gesamtausgaben der Energiewende die Summe der Ausgaben, die die Kraftwerksbetreiber getätigt haben, und die Summe der Ausgaben, die die Gesellschaft zusätzlich getätigt hat, um das System am Laufen zu halten, also Subventionen abzüglich aller Gewinne. Hier stoßen wir auf eine methodische Herausforderung, um Doppelzählungen zu vermeiden. Offensichtlich würden einige der Subventionen direkte Ausgaben decken und einige hätten zu Gewinnen geführt, aber wir wissen nicht, wie viel. Im Jahr 2016 wurden die Gesamtkosten bis 2025 auf 520 Milliarden Euro geschätzt. Eine Zahl, auf die sich der Bundestag bezieht. Es ist nicht klar, ob es sich bei dieser Zahl um Ausgaben oder Kosten handelt. Wenn man diese Zahl einfach mit den geschätzten direkten Angaben addiert, ergibt sich ein Betrag von 877 Milliarden Euro und mit ziemlicher Sicherheit mit einer erheblichen Menge an Doppelzählungen.
Er hat sich also viel Mühe gemacht, Transparenz zu schaffen. Gerade das ist wichtig, denn hierzulande wird ja alles daran gesetzt, keine Transparenz zu haben. Er hat auf das Risiko von Doppelrechnungen verwiesen und er hat versucht, diese Doppelrechnungen zu korrigieren. Und hier setzte dann Teil 1 der Kritik ein. Niemand geringerer als das Fraunhofer-Institut sah sich zu einer Stellungnahme verpflichtet. Professor Martin Witschel und Barbara Breitschopf schrieben auf der Internetseite Folgendes.
Diese Aussage basiert auf einem Technologievergleich der Ausgaben für erneuerbare Energien im Vergleich zu einem hypothetischen Nicht-Ausstiegsszenario aus der Kernkraft und einem Ausbau der Kernkraftwerke in Deutschland. Nach Meinung der Autoren dieser Stellungnahme basiert die zugrunde liegende Rechnung auf einem grundlegenden methodischen Fehler, durch welchen der Großteil der Ausgaben erneuerbarer Energien doppelt gezählt wird. Die durchgeführte Analyse ist somit wissenschaftlich nicht haltbar.
Also, weil Jan Embleswock Doppelzählungen vorgenommen hat, auf die er auch hingewiesen hat, ist die ganze Studie hinfällig. Wie praktisch. Dabei könnte man die Frage nach der Alternative auch stellen. Wenn man statt rund 600 Milliarden Euro nur 300 Milliarden Euro für die Energiewende ansetzen würde, ja auch dann wäre es immer noch lohnender gewesen, den anderen Weg zu gehen. Aber das definiert Fraunhofer einfach weg. Jan Embleswock hat dann im Austausch mit dem Fraunhofer-Institut auf viele weitere Kosten hingewiesen, die in seinen Zahlen nicht enthalten sind, aber zu einer Gesamtbetrachtung eigentlich dazugehören würden.
Eine große Anzahl von Ausgaben und Kosten sind nicht berücksichtigt. Beispielsweise die Kosten für den Betrieb der fossilen regelbaren Kraftwerke bei geringer Last sowie im Ein- und Ausschaltzustand. Ich habe keine Netzkosten berücksichtigt, keine Kosten für die vorzeitige Schließung von Kernkraftwerken, keine Kosten für die erhöhte Sterblichkeit durch den Betrieb von Kohlekraftwerken anstelle von Kernkraftwerken, keine erhöhte Mehrwertsteuer, keine zusätzlichen Subventionen über den Staatshaushalt, wenn das EEG zu niedrig war, ganz zu schweigen von den Kosten für den gesamten Redispatch, der in den letzten 20 Jahren von einem einstelligen Wert pro Jahr auf durchschnittlich 42 pro Tag im Jahr 2023 fast explodiert ist.
Halten wir fest, es gab erhebliche Kosten und die Schätzung von mindestens 500 Milliarden Euro dürfte nicht so falsch sein. Nicht vergessen werden darf, dass noch weitere Kosten auf uns zukommen. Die Energiewende ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Die Verteidiger der Energiewende haben natürlich kein Interesse an solchen Rechnungen. Also wird mit Nebenthemen versucht, die Diskussion im Keim zu ersticken. Doch kommen wir nun zum zweiten Teil der Analysen von Jan Embleswock, nämlich der Alternative.
Wenn man davon ausgeht, dass Deutschland voraussichtlich 91,3 Milliarden Euro ausgegeben hätte, um die Kernkraftwerke Ende 2002 bis Ende 2022 in Betrieb zu halten, hätte Deutschland rund 600 Milliarden Euro für den Bau neuer Kernkraftwerke zur Verfügung gehabt. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass Deutschland ein vollständig kohlenstofffreies Stromnetz hätte haben können, wenn das Land in neue Kernkraftwerke investiert hätte. Deutschland hätte dann auch seine Klimaziele mit großem Abstand erreicht. Die Schließung aller deutschen Kernkraftwerke war sehr kostspielig und die durch den Ausbau der variablen erneuerbaren Energien erzielten Verbesserungen wurden ausgeglichen, sodass das Nettoergebnis null ist. Ein weiterer Ausbau der Kernkraftwerke hätte Deutschland jedoch seine Klimagasemissionsziele bei viel geringeren Ausgaben gesichert.
Kein Wunder, dass das nicht gut ankam. Deshalb wurde im zweiten Teil der Kritik behauptet, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, die Atomkraftwerke so schnell zu bauen und dass diese viel, viel teurer geworden wären. Jan Embleswock erklärt in seinem Beitrag, weshalb er glaubt, dass es günstiger als in den prominenten Großprojekten gelaufen wäre, vor allem, weil wir ja nicht nur ein Kraftwerk gebaut hätten, sondern mehrere Kraftwerke der gleichen Bauart. Ohnehin haben wir es in der Kostendiskussion von Kernkraft mit einer systematischen schlechten Rechnung zu tun. Wobei auch hier Fraunhofer, wie ich finde, keine gute Rolle spielt. Das zeigt der Blogger Florian Blüm auf seinem Blog Tech for Future eindrücklich. Sein Kommentar mit dem Titel Five Times Bad Science, Kernkraft wird systematisch schlecht gerechnet, ist ausgesprochen interessant. Dort können wir unter anderem Folgendes lesen.
Lange wurde die Bedeutung von AKW für die Energiewende ignoriert. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. AKW werden schlecht geredet. Fraunhofer hat zum ersten Mal in einem Energiewendemodell AKW berücksichtigt. In ihrer neuen Studie befinden die Solarforscher, AKW seien zu teuer. Grund dafür ist ein Zirkelschluss. Sie nehmen an, dass AKW zu teuer sind. Fraunhofers 9.000 Euro pro Kilowatt Kapitalkosten übersteigen selbst die 6.900 Euro pro Kilowatt eines Prototypen in Finnland. Aber nicht alle substanzlosen Berechnungen sind so einfach zu durchschauen. Hier sind 5 systematische Beispiele für Rechentricks und Bad Science.
Und dann hat er eine wirklich interessante Liste. Zum einen verweist er darauf, dass die Studien meistens Radikalszenarien annehmen. Also nur Atomkraft oder gar keine Atomkraft. Und das ist realitätsfern, denn kostenoptimal ist immer ein Mix. Also ein Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung von um die 30%, aber nicht 10% und auch nicht 90%. Das zweite ist, dass die Kosten für Netzausbau, der erforderlich ist bei erneuerbaren Energien, regelmäßig unterschlagen wird. Bis 2045 sollen mehr als 500 Milliarden Euro für den Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze für Strom ausgegeben werden. Rechnet man Wasserstoff hinzu, reden wir sogar von Beträgen von über 600 Milliarden Euro. Diese werden gerne unterschlagen, wenn es darum geht, zu zeigen, wie wettbewerbsfähig erneuerbare Energien denn sind. Der dritte Punkt, und jetzt wird es sehr interessant, sind die Kapitalkosten. Diese werden regelmäßig unrealistisch hoch angesetzt, beziehungsweise man behandelt die Energien sehr unterschiedlich, wie Florian Blüm ausführt.
Fraunhofer ISE machen netterweise sehr deutlich, dass sie mit 9.000 Euro pro Kilowatt unrealistisch hohe Kapitalkosten ansetzen. Oft sind unzutreffende Annahmen besser versteckt. Der EPR-Prototyp Olkiluoto in Finnland kostete 6.900 Euro pro Kilowatt inklusive Finanzierung bei 18 Jahren Bauzeit. Im Serienbau mit einer normalen Bauzeit von 8 Jahren schrumpfen diese Kapitalkosten deutlich unter 6.600 Euro pro Kilowatt. Ein schwer erkennbarer Rechentrick sind die Abzinsungsfaktoren. Unrealistisch hohe Abzinsungsfaktoren treffen AKW wegen ihrer langen Laufzeit härter als kurzlebige Energiequellen. Einige Studien strafen AKW mit 9% Abzinsungsfaktor ab, während Erneuerbare mit 5% gerechnet werden. Verschiedene Abzinsungsfaktoren nutzt auch Fraunhofer ISE bei der Berechnung der Gestehungskosten von AKW mit 10% Abzinsungsfaktor statt 5-6% bei Erneuerbaren. Das verdoppelt die Gestehungskosten für AKW ungefähr. Sie senken außerdem den Kapazitätsfaktor von AKW auf bis zu 23% statt der in Deutschland üblichen 90%. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gibt keinen Grund, extrem hohe oder gar verschieden hohe Abzinsungsfaktoren für favorisierte Energiequellen anzusetzen.
So ist es. Es zeigt, wie sehr die Verfechter der erneuerbaren Energien wissen, dass es eben nicht der richtige Weg ist. Man nimmt zu lange Bauzeiten an, man arbeitet mit zu hohen Kapitalkosten und man arbeitet mit einer zu geringen Auslastung der fertiggestellten Kraftwerke. Aber damit nicht genug. Weitere Studien rechnen Atomkraftwerke noch teurer, indem sie unrealistische Laufzeiten annehmen. Also beispielsweise 40 Jahre statt 30 Jahre für Solaranlagen und auch nur 40 Jahre statt 60 Jahre für Atomkraftwerke. Andere Szenarien halten auch für Atomkraftwerke teure, aber völlig unnötige Reservekapazitäten vor. Und andere Szenarien sind überhaupt nicht so kostenoptimal, wie behauptet. Zusammenfassend kann man sagen, es spricht nicht für die Souveränität der Verfechter der erneuerbaren Energien, dass sie so vorgehen müssen. Fazit, Jan Embleswog.
Die Energiewende hat auch in Bezug auf die Energiesicherheit schlecht abgeschnitten, da sie auf Gaskraft für Ausgleichs- und Backup-Zwecke angewiesen ist, wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat. Es ist bezeichnend, dass die Energiekrise die Deutschen 1.500 Milliarden Euro gekostet hat, was vermieden worden wäre, wenn Deutschland nicht auf Gasimporte aus Russland angewiesen gewesen wäre. Die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit sind weitere alternative Kosten, die in diesem Papier nicht berücksichtigt werden, aber berücksichtigt werden sollten. Es besteht also kein Zweifel daran, dass die Energiewende auch einige nicht finanzielle Kosten verursacht hat, die für das Land erheblich sind. Die 27 EU-Länder haben in ihrer allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA insbesondere bei den Strompreisen für die Industrie verloren. Und dasselbe kann über Deutschland gesagt werden. Darüber hinaus hat die IEA bereits 2013 eine Warnung zur Energiewende ausgesprochen. Die Tatsache, dass die deutschen Strompreise trotz relativ niedriger Großhandelspreise zu den höchsten in Europa gehören, muss als Warnsignal dienen.
Leider haben wir das Warnsignal nicht erhört und die wirtschaftlichen Folgen sind nicht zu übersehen. Und deshalb möchte ich jetzt mit dem Autoren der Studie, mit Jan Embleswock, sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Jan Embleswock kommen, noch kurz dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Jan Embleswock.
Jan Embleswock ist seit 2006 Professor an der Norwegian University of Science and Technology. Nach einem Studium von Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen war er zuvor bei verschiedenen Industrieunternehmen in führenden Positionen tätig, so unter anderem bei Rolls-Royce Marine.
Die deutsche Energiewende ist nicht nur für Deutschland schädlich, sondern für ganz Europa. Dies wurde zuletzt klar, als die schwedische Energie- und Wirtschaftsministerin Ebba Busch Robert Habeck öffentlich erklärte, auch er könne die Gesetze der Physik nicht aushebeln.
I mean, no willpower in the world can override the basic rules of physics, not even Dr. Robert Habeck. Germany can take whatever decision they want, but they need to see it affects their neighbors a lot. And it is not fair that Swedes should pay German prices for German decisions while we are providing Germany with fossil-free baseload and they cannot do the same back.
Genau dieses Unbehagen mit der deutschen Energiewende war auch der Auslöser für Jan Embleswock, sich mit der deutschen Energiewende zu beschäftigen und die Was-wäre-wenn-Frage zu stellen. Und diese Frage zu beantworten ist gar nicht so einfach.
Some of the first things that you realize is how difficult it is to come across some of the numbers you need. The total cost of these energy transitions is something that they don't want to have out there somehow. So
natürlich merkt man, wie schwierig es ist, an die nötigen Zahlen zu kommen. Die Gesamtkosten dieser Energiewende will man einfach nicht öffentlich machen, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe einige Zeit darauf verwendet, zu berechnen, was die Politik kostet. Dann habe ich mir überlegt, was wäre, wenn Deutschland 2002 alle seine Atomkraftwerke behalten hätte. Als ich die Ergebnisse angeschaut habe, wurde es wirklich interessant.
Once you start looking at the results, it becomes quite interesting, because if you had kept the nuclear power plants from 2002 operating, then all the nuclear power plants in 2002 would have produced as much as all the renewable power in Germany in 2022.
Hätte man die Kernkraftwerke von 2002 in Betrieb gelassen, hätten sie genauso viel Energie produziert wie alle erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2022. Aber mit 600 Milliarden Euro weniger Kosten, das ist eine riesige Summe. Es stellte sich auch heraus, dass Deutschland die Kapazität seiner Kernkraftwerke für etwa 300 Milliarden Euro hätte verdoppeln können. Damit hätte man die Kosten halbiert und fast alle Klimaziele im Bereich Stromversorgung erreicht.
Dabei wird zudem noch regelmäßig vergessen, dass Atomkraftwerke auch noch Prozesswärme und Wärme für Fernheizung liefern können, im Gegensatz zu erneuerbaren Energien.
One thing that is often forgotten when we discuss nuclear power is that nuclear power is the only clean power source that actually deliver a huge amount of rest heat that can also be used. And this rest heat can be used for district heat.
Was oft vergessen wird, wenn wir über Kernkraft sprechen, ist, dass Atomenergie die einzige saubere Energiequelle ist, die riesige Mengen an Restwärme liefert. Diese Wärme kann für Fernwärme, Entsalzung oder in der Industrie genutzt werden. Moderne Reaktoren können Temperaturen von bis zu 900 Grad erreichen. Das bedeutet, dass die Hitze direkt in hochwertige industrielle Prozesse fließen kann.
The heat of a nuclear reactor can actually serve into high quality industrial processes directly. So with that kind of reactor, you can
mit solchen Reaktoren könnte man zuerst die Wärme für die Industrie nutzen, dann bei niedrigeren Temperaturen Strom für das Netz produzieren und schließlich die verbleibende Wärme für Fernwärme, Entsalzung oder Ähnliches verwenden. So könnte man weit über 80% der gesamten Energie aus einem Kernkraftwerk tatsächlich nutzen.
So that means you can actually use well above 80% of the total energy produced by nuclear power.
Aber es gab doch Kritik an seinen Rechnungen. Hat er die Kosten der Erneuerbaren zu hoch angesetzt?
I ended up, I think, with 387 billion euros. Then I write.
Am Ende kam ich auf 387 Milliarden Euro. Es gibt ein echtes Risiko, dass man doppelt zählt, aber.
But then I knew there were a lot of other costs.
Ich wusste, dass viele andere Kosten in meiner ersten Schätzung nicht enthalten waren. Als ich all diese Kosten einbezogen habe, ergab sich eine Summe von über 300 Milliarden Euro. Das deckt alles ab, von den Kosten der vorzeitigen Abschaltung der Atomkraftwerke bis hin zu indirekten Steuererhöhungen durch höhere Mehrwertsteuer, weil die Basis dafür gestiegen ist. Das sind etwa 40 Milliarden Euro. Und dann gab es mehr Todesfälle, weil man Atomkraft abgeschaltet hat, während Kohlekraftwerke weiterliefen. Am wichtigsten, ich habe keine Kosten für die Übertragungssysteme einbezogen. Als ich das alles sah, dachte ich, ich bin auf der sicheren Seite.
But most important, I didn't even include anything about the transmission system costs. And then I thought, well, when all this is not included, then I have to be on the safe side.
Aber auch mit den geringeren Kosten würde sich an seiner Aussage nichts ändern. So ist es.
I just took the direct cost, which the professors from Fraunhofer.
Wenn ich nur die direkten Kosten nehme, die die Professoren vom Fraunhofer-Institut vorgeschlagen haben, das wären diese 387 Milliarden Euro, und dann die gleichen Berechnungen mache, komme ich trotzdem auf dieselbe Aussage. Der einzige Unterschied ist, dass man 69 Milliarden und nicht 350 Milliarden Euro spart. Aber das Wichtigste, man hätte die Klimaziele Deutschlands erreichen können. Wir hätten schon heute dort sein können.
Die andere Kritik betrifft die Kosten für die Atomkraftwerke. War er dort zu optimistisch?
I invented something I call the average nuclear power plant. And the reason I did that is that we have some really extreme numbers. We have a very, very expensive power plant in the UK called.
Ich habe etwas erfunden, das ich das durchschnittliche Kernkraftwerk nenne. Der Grund dafür ist, dass es sehr extreme Zahlen gibt. Es gibt ein sehr teures Kernkraftwerk in Großbritannien, Hinkley Point C, das, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so gebraucht hat. Und dann gibt es sehr gut gebaute Kraftwerke in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die von der südkoreanischen Firma KEPCO gebaut wurden. Sie haben 5,6 Gigawatt Leistung in nur 11 Jahren gebaut. Bemerkenswert schnell und zu sehr niedrigen Kosten. Wenn ich die südkoreanischen Zahlen verwende, wirkt die Studie viel zu optimistisch. Wenn ich die britischen Zahlen verwende, wird sie viel zu pessimistisch. Deshalb habe ich diese durchschnittliche Methode erfunden. Mein Argument ist einfach. Deutschland mit seiner wirklich starken Ingenieurskunst und Fertigungskompetenz sollte mindestens den Durchschnitt erreichen können, meiner Meinung nach sogar besser sein müssen. Die deutsche Atomindustrie war, bevor sie geschlossen worden ist, eine der besten der Welt, sowohl in der Wartung als auch in der Produktion. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Deutschland schlechter abschneiden sollte als der Durchschnitt.
There is absolutely no reason to believe that they should do worse than average.
Eine Argumentation, der man folgen kann. Und die, wir haben es vorhin bei der systematischen Schlechtrechnung gesehen, durchaus wichtig ist. Und was sollten wir nun machen?
I think that the power plants which have been closed for 10 years.
Ich glaube, die Kernkraftwerke, die man geschlossen hat, einige davon schon vor 10 Jahren oder so, könnte man relativ einfach wieder öffnen, wenn es den politischen Willen dazu gibt. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie im Betrieb geblieben wären. Aber diese Kraftwerke wieder zu öffnen, wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr günstiger Weg, um fast neue Kraftwerke zu bekommen. Man muss bedenken, dass einige dieser Kernkraftwerke unglaublich solide gebaut sind in Bezug auf Beton, Stahl und all das, was schon da ist. Die Sicherheitsabstände, alles ist vorhanden. Natürlich müsste man einige Dinge bei der Ausrüstung und den Kontrollsystemen aktualisieren, aber der Großteil der erforderlichen Investitionen ist schon da.
Most of the required investment is already there.
Und was passiert, wenn wir keine Wende von der Energiewende einleiten?
That would be a very, I'm afraid, a dreadful case where
Das wäre ein wirklich schlimmes Szenario. Die Deindustrialisierung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, würde sich nur beschleunigen. Die großen energieintensiven Industrien würden abwandern. Und wenn diese Art von Unternehmen abwandert, dann kommen sie nicht zurück. Die Kosten sind einfach zu hoch. Ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, hätte das sicherlich große Auswirkungen auf den Rest Westeuropas und wahrscheinlich auch Osteuropas. Das würde ganz Europa große Probleme bereiten. Aber ich fürchte, wir müssen erst ein bisschen davon erleben, bevor es zu einem Umdenken kommt.
Eine Sorge, die ich teile. Das ganze Interview ist sehr hörenswert und Sie hören es gleich am Ende dieses Podcasts im vollen Original. Jan Emlenswok hat die Frage aufgeworfen, was wäre gewesen, wenn wir einen anderen Weg gegangen wären? Noch spannender ist aber die Frage, können wir noch etwas ändern? Und genau das beantwortet eine Studie, die quasi kurz vor Redaktionsschluss auf meinem Tisch landete. The Role of Nuclear in Germany's Decarbonization. Ebenfalls verlinkt. Und in dieser Studie wird ein Weiter-so mit einem Was-wäre-wenn verglichen. Also die Fortsetzung des Weges in ein System mit 100% erneuerbaren Energien oder aber ein Mix von Atomenergie mit erneuerbaren Energien. Die Studie wurde von Quantified Carbon, einer internationalen Beratungsfirma, erstellt im Auftrage von WePlanet Dach, einer Organisation, die sich um technologische Lösungen für das Thema des Klimaschutzes interessiert.
Deutschland sollte eine technologieneutrale Sichtweise und einen ausgewogeneren Ansatz verfolgen und die Kernenergie in die Bereitstellung einer stabilen, kostengünstigen Grundlast einbeziehen. Ohne eine technologieintegrative Energiepolitik besteht die Gefahr, dass Deutschland seine Klimaziele verfehlt und seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Der kostengünstigste Ansatz, um kohlenstoffarme Energie in naher Zukunft in das deutsche Stromsystem zu integrieren und gleichzeitig eine zuverlässige, stabile Stromversorgung sicherzustellen und Kapazitäten im Stromübertragungsnetz für neue, variable, erneuerbare Energien freizugeben, besteht darin, kürzlich stillgelegte Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen und ihre Lebensdauer bis 2050 zu verlängern. Angesichts des deutschen Klimaziels für 2045 ist eine Beschleunigung des Kernkraftwerkbaus erforderlich. Schon eine kleine Erweiterung der Kernenergiekapazität könnte positive Auswirkungen haben und die Energiesicherheit verbessern, Emissionen reduzieren und die Systemstabilität erhöhen. Die Politik muss weiterhin den strategischen Einsatz von Wind- und Solarenergie an Land sowie von groß angelegten Batteriespeichern unterstützen und gleichzeitig Einschränkungen und Interessenskonflikte angehen.
Das sind genau die Themen, die wir im aktuellen Wahlkampf diskutieren müssen. Und das wären die Themen, die wir diskutieren müssen, frei von der Emotion, frei von Ideologie, rein faktenbasiert. Es ist nicht neu, die Erkenntnis, dass eine Mischung aus erneuerbaren Energien mit Atomenergie die beste Lösung wäre zur Erzeugung von ausreichendem und günstigem Strom und gleichzeitig der Erreichung des Zieles der sogenannten Klimaneutralität. Großes Vorbild ist hier Schweden, wie bereits mehrfach diskutiert. Wie gesagt, das soll den Wahlkampf bestimmen und es ist eine Schande, dass die CDU sich zwar ganz groß aufplustert im Untersuchungsausschuss, aber nicht ernsthaft den Versuch unternimmt, den Rückbau der Atomkraftwerke sofort zu stoppen und ein Wiedereinstieg in die Atomenergie vorzubereiten. Hier dominiert bereits die Angst vor dem Wähler und wahrscheinlich auch schon die Angst vor dem künftigen Koalitionspartner. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine längere Folge zu einem Thema, was ich ja nicht machen sollte. Ich hoffe, Sie haben es trotzdem gut gefunden und gehört. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Und jetzt geht's weiter mit Jan Emlenswok und mir im ungekürzten Original. Viel Spaß damit. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Professor Emleswag, it's a true pleasure to welcome you in my podcast.
Thank you, Daniel, and thank you for having me here. It's a pleasure for me too.
You looked into the German Energiewende, which is kind of interesting for Norwegian. I just would like to start by asking you, what was the reason for you to look into the German Energiewende when you're based in Norway and you don't have our problems?
The reason is that the energy transition is energy transition that involves all countries, and Germany being the biggest economy in Europe has a major influence on Norway. So that was one reason. But the other reason is also that it's a very interesting case for a number of countries. And as an academic, I try to look at the broader picture. For me, Norway is more an anomaly than actually most countries, simply because we have so much hydroelectric power, which means that we are, as of today, in a better position. But with the current policies in Norway, we may end up in similar kind of challenges, 20, 30 years down the road.
That's interesting because, you know, in Germany, we always discuss Energiewende, we want to be a role model for the world. And now you say, obviously, we are a role model if Norway is following the same policies.
Yeah, that's true. And it is because Germany is an important country and a lot of countries look to Germany. And also, Germany has a lot of very skilled engineers. And overall, it's a country that a lot of countries, including Norway, look up to in many ways. So discussing what's happening with the Energiewende is therefore important.
And my understanding is that Germany and Norway are also linked together concerning energy supply. And just recently, there was the news that Norway is not going to export hydrogen to Germany. Is this a sign for trouble that, you know, Norway rather thinks, you know, we should be more focusing on our own needs? Or how do you see the relationship between Norway and Germany?
Yeah, I think a number of countries around Germany, you saw also Sweden here a few months ago, decided to not build the power link to Germany. And it is because the German grids are very big and important, so they can conceivably make a lot of problems around them if they move into directions that are difficult for the neighboring countries to deal with. So in Norway, for example, the country is split up in five energy price areas, and the southernmost price area in Norway has taken big hits on the power cost because of the link to Germany and, of course, UK. And these two links were opened almost at the same time and caused major increases in prices in southern Norway. Yeah.
So basically, linking yourself into the European nets or even to Germany leads to higher prices in Norway or in Sweden, which of course is not good for households, but also not good for industry. So would you say that directionally we might see the risk in Europe of having more national power markets again because people see an advantage in energy costs?
Yes, I think that's absolutely a risk. And you mentioned the hydrogen deal. And when that came into the news, when was it, 1 or 2 years ago, I worked in the oil and gas industry, or rather the supplier part of the oil and gas industry. I was the CEO of a company manufacturing pressure vessels. In that company, we had a lot of skills and knowledge about welding. And one of the worst things that comes up from an oil well is hydrogen gas. Simply because the molecule is so little that it causes hydrogen-induced tension in the steel. So it destroys the welds over time. It also destroys steel structures. And then when our two heads of states were signing this deal with that kind of volume, my first reaction was that this would be either super costly or it basically will not work. And now I see Equinor has decided that it will leave it like that. And most likely it's the huge costs of the pipelines and the valves and all these small details, which are very important. And also, frankly speaking, Norway no longer has the power surplus to actually deliver 50 terawatt hours to Germany.
And why don't you have any more the power surplus? Because you already deliver power to UK and Germany, or are there other reasons?
On a good year, the Norwegian power grid has about 20 terawatt hours of surplus. You know, that's not much when you look into a big country like Germany or UK. And when you look into both of them, then you know, then of course it will be even less. So Norway, we can be a small battery for Europe, more like a AAA battery, but we can be one. But we cannot take on this kind of large task of, let's say, 50 terawatt hours, because that will also come on top of our own energy transition. And when you look at the totality of these numbers, it basically doesn't add up, neither for Norway nor for Germany or UK or...
So now you said Norway might end up having same problems like Germany in 20, 30 years following our path. So what is the path Norway is following right now? Will you build windmills like we? Will you build solar panels? Which I think in Norway, I was there, and I think in 3 months of the year, there's not so much for solar power, was my understanding. So what is the path Norway is going?
The Norwegian policy has largely been to build out small hydro plants, but from over the last 10 years, we have added quite a few numbers of wind power plants. However, over the last couple of years, we have built almost close to nothing. And it's partly because of cost and partly because of, perhaps mostly because of local opposition among people who live where these wind power plants will be placed. Lately, we had discussion coming up on offshore wind, because the debate in Norway was like, okay, we start with onshore wind, and then when that has met a lot of opposition, now they want to move into offshore wind. But with the cost increases and supply problems that we've seen with a lot of increases in prices on equipment and so on, it seems that there is big resistance also on the offshore wind part. People are afraid that the offshore wind will just be another addition to the increases in costs that have been seen over... it started in early 2021.
So, and this is a similarity, that offshore wind is a costly, or that the people are opposing, or where do you see more similarity? Because just having opposition and just having higher costs is not necessarily saying it's going to end up a disaster.
No. The land-based wind industry has primarily faced opposition because of the noise, flickering, and location of these wind power plants. When it comes to the offshore wind, I think there are two primary arguments. One has to do with the fisheries and the fact that they compete over the same areas. The other one is, of course, cost. People are afraid that the cost of the offshore wind will be so high that it will bring even higher electricity prices to smaller companies and citizens in general.
I stumbled over your study around what would be the alternative case for the German Energiewende, first by reading criticism about it on Twitter, or now it's called X. People were saying, oh, this obscure person, this obscure professor publishing somewhere in his own paper, totally overestimating the cost of the Energiewende and totally underestimating the cost of nuclear power. What a rubbish and whatsoever. And I saw these comments, it was a bit of a wave, and I had a suspicion, at least little suspicion, that this sounded to me like somehow you stepped, like, you know, it's like stepping on the tail of a dog. You know, people were screaming, so I thought there has to be something to it. So I thought I reach out to you and I talk to you directly about your study. So could you just quickly explain to us what you have done, and then we dive in what is the criticism and what should we take out of the criticism, and then we say what should be the learnings out of it. So could you just probably say, what have you done?
Yes, so basically I wrote an article about an alternative policy to the Energiewende. And in order to do that, first I had to try to estimate the cost of the Energiewende. But it turns out that the information is not exactly readily available. So it was quite a lot of digging around. Speaking a little bit German, I had a little bit help of that. But of course, mostly I have to use English kind of literature and references. Then I managed to find an estimate for the subsidies involved, But of course, if you look at our contract of our wind farm, for example, you have our contract of difference. So these subsidies are supposed to cover the difference between our estimated strike price and the wholesale price. And of course, these wind farms, for example, or solar farms or whatever, they have a cost from the wholesale price and downwards. So it's not so easy that you can just take the subsidies. So then I had to think, okay, so how can I figure this one out when there's so little information available? And then I went to data from the OECD, and I actually found some data from Germany too on capital expenditures, on operational cost and so on. Then I tried to reconstruct what it would cost to build all the capacities that you have done in Germany. And then I ended up, I think, with 387 billion euros nominally, and the subsidies 309. And I wrote in the article that this is nominal figures and it's ballpark figures simply because of the difficulty in obtaining the numbers. Anyway, if you add this together, you get 696 billion euros over 20 years, nominally speaking. Then I write that there is a real risk of double counting in this. But I use a method called triangulation, which is a method you use when things are very uncertain. And then I knew there were a lot of other costs that were not included in my initial estimate. And I tried to look at all these costs, and I've done a summary of them, and they amount to more than 300 billion. So they cover everything from the cost of prematurely closing down the nuclear power plants. I didn't include that. We have a well-known discrepancy in the literature between cost numbers and the actual cost numbers on both wind farms and other things. Didn't include that. There is an increased indirect taxation of the German population through a higher value-added tax because the basis for the tax increased. This is about 40 billion. And then there you have statistical death because of closing nuclear while keeping coal operational and so on. But most important, I didn't even include anything about the transmission system costs. And then I thought, well, when all this is not included, then I have to be on the safe side.
I tried also to find out the cost of the Energiewende. And the German government says, we are not able to compile the cost and we don't see any value in doing it. And I wrote an article a few months back saying, well, you know, but, you know, not being willing tells me, you know, you don't want to have transparency. So, but the point is, so you were criticized for your cost calculation. And you basically make the point that, yes, there might be some risk of double counting. And by the way, I read your study and you specifically write about the risk of double counting. But you say, but in the end, it was not really complete. So you said it's 600, others said it's 500. And now you said, okay, it's 300 minimum, but we have to add other stuff. So obviously, getting against you in the study saying, well, you know, you are overestimating the cost is not really a very strong argument. But even if it were, and if it would just be 350 billion, because if it was costless, no one would say. It would not change the message of your study, would it?
No, I just took the direct cost, which the professors from Fraunhofer thought I should use, which are the 387 billion. And if you use that and do the same calculation, you still end up with the same message. The only difference is that you save 69 billion and not 350 billion. But most importantly, you reach the climate targets of Germany. You could have been there today.
But there was another criticism. One criticism was the cost. And the other criticism was you are underestimating the time it takes to build a nuclear power plant. And you are underestimating the cost of building a nuclear power plant. What about this?
Yes. So there I invented something I call the average nuclear power plant. And the reason I did that is that we have some really extreme numbers. We have a very, very expensive power plant in the UK called Hinkley Point C that have taken, I don't know, 20 years or something. And then we have some very well-built power plant in the Emirates, built by the South Korean KEPCO. And they built 5.6 gigawatts of power in just 11 years, which is remarkably fast and very low cost, $32 billion, approximately 30 billion euros. So, but then I thought, well, Of course, if I use the South Korean numbers, this study will look way too optimistic. If I use the British numbers, they will be way too pessimistic. So that's why I invented this average way of doing it. And my argument is simply that, you know, Germany, with its really, really solid engineering and manufacturing base, should absolutely be able to do this on average, or in my opinion, most likely much better. And also the German nuclear industry was, before it was closed, one of the best in the world, both in terms of maintenance and production and everything. So there is absolutely no reason to believe that they should do worse than average.
But even if they had not been so good, what would have been the implication? The implication would have been that probably would have been a bit costly, and it would have taken probably a bit more longer. How would your assessment in your study change if you come up and say, well, it would have taken 5 years longer for construction? So some of the nuclear power plants, which in your model would have been now up and running, would right now still be under construction. But it would not change the overall picture of less expenditure and better climate impact.
No, it won't. It will only delay the fulfillment of the climate objectives of Germany. It wouldn't have been in 2022 because my cutoff is 2002 and 2022, 20 years. But let's say it took, like you say, 5 more years, 2027. But okay, but 2027, then you would have been there.
And what's the learning for today? If you now say, okay, first of all, we have seen the reaction of people being extremely critical about your study. They even said you publish in your own magazine
not
peer-reviewed or whatsoever.
This is a peer-reviewed journal, and I had comments from, I think, 3 peer reviewers that gave me some input, and I made those changes. And when they were happy, then it's being published. That's the way it works.
The heavy criticism tells me, obviously, the discussion is not wanted in Germany, like the discussion about the true cost. When the government has no inclination at all to show us the true cost, obviously for good reasons. But now looking forward, what would you do now? Because now we are in the middle of the sea. We are rowing. We try to reach shore before we get bankrupt.
Yeah.
What should we do? Should we keep on rowing and keep on our current path? Or would you say, no, the current path has no chance of being successful. Rather change course now and revitalize power plants, build nuclear power plants, build more nuclear power plants. Would you be a recommendation based on analysis?
I think to change course would be the intelligent, or at least what I think would be intelligent. Reopening the nuclear power plants is actually very feasible. If you saw a deal struck a few days ago between Constellation and Microsoft, they're actually going to open up Three Mile Island, which is, you know, we're talking about 1979, which is, I don't know, 40 years or something like that.
But to be honest, we don't know how long it will take them to make it happen.
That's true. But I think that the power plants, which have been closed for 10 years or something, that's fairly straightforward to reopen if there is a political will, of course. Obviously, it would have been better if they were in operation. But to reopen these power plants is probably a very, very cheap way to get an almost new power plant, so to speak. Because keep in mind that some of these nuclear power plants are ridiculously well founded in terms of concrete, steel, and all this is already there. The safety distances, everything is there. So there has to be, of course, some upgrade on the equipment part and control system and these things. But most of the required investment is already there.
So, okay, one recommendation would be switch on as many of those which are still around. Refurbish them, make them happen. What else?
Then I would also look into constructing new ones. And I would try to co-locate them with industry so you can use the heat out of it. Today, there are 440-some nuclear power plants in operation, and about 80 of them use the heat. And that's a little bit sad because that means a lot of energy today is wasted on the nuclear power plants. It's just flushed out with the cooling water. If you can use the much larger share of the energy, then the total investment will also be much more profitable.
So, and what kind of nuclear power plants would you think of? The big ones, or are you more in favor of the small modular reactors?
For a country like Norway, we would need only maybe a handful of big ones and mostly SMRs. But Germany, as a big country with major population centers, I'm not sure. I haven't looked into that kind of details, but The SMRs going all the way up to 300 megawatt or 2.5 terawatt hours per year, I guess a fleet of those could have done a lot of very good work for Germany, so you would also not need to extend the grid. Germany, also like Norway, we have grid bottlenecks. SMRs could help to alleviate those kind of bottlenecks, probably also in Germany, but I don't have the overview of all the details there.
But, you know, you said, okay, let's reignite existing nuclear plants. You said build new ones. On the other hand, we have all these coal power plant sites. Should we use them or could we use them? What's your view there? Because the grid is already there. I could imagine it's also a very efficient way of increasing the capacity.
Yes, that's absolutely our way. I know that the U.S. government have done a study on this, actually, and they concluded that, 137 new coal power plants in the U.S. could be retrofitted into nuclear power plants, saving up to 35% of the investment cost. And like you point out, Daniel, the grid infrastructure is already there. Safety zones are there. It's a lot of things that are already there. And both of them are really thermal power plants. So with a clean boiler instead of the coal boiler, it's almost the same. I think this is a very rapid way of converting coal from being the worst to being the cleanest, you know.
But, you know, but we discuss about the cleanest and then people will say, well, typical pro-nuclear podcast whatsoever, they never mentioned the issue of waste. And nuclear waste is in Germany a big discussion and they look for a site for storing this nuclear waste. And they said, no, okay, it will take another 50 or 60 years to find a site, which I find always very astonishing. I believe that it's also due because the Green Party pushes up the levels. On the other hand, we have in Finland, they have a storage facility. So what's your view on nuclear waste? Are we here a little bit blindsided as a big don't cover topic, which is indeed a problem?
Nuclear waste handling is not a technical problem at all. Like you mentioned, Finland already has a deep geological repository, 420 meters below sea level. So it's and also in very, very stable rock formations. I don't know the cost of it, but the cost of it is not really that interesting because in nuclear fuel or rest fuel, also known as nuclear waste, there is incredible amount of rest energy. If you take a look at the waste in the US, you can fit it on a football field about 10 meters high. So it's about a regular size warehouse, essentially. But this waste has been generated from the light water reactor technologies that we have today, which has a burn up of only 0.5%, which means that more than 95% of the energy is left. And in the US, from this warehouse of waste, they have produced 30,000 terawatt hours of energy since the 1960s. But the energy left that can be extracted with a Generation 4 reactor is more than 1 million terawatt hours. That is enough to power the US entirely for 60 years.
Just out of waste.
Out of the waste, yes. And if you sell this power at 5 euro cents per kilowatt hour, which is cheap in today's market, the value is 49,000 billion euros. It's a ridiculous amount of energy. And that's why I always say to people that, you know, nuclear waste storage is not an economic problem. It's certainly not a technical problem. It's all down to one thing, politics. And I think those who realize that, well, first of all, you have, you know, employment of people for a long, 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 long time. And you also do something really good for the environment because it's no doubt that nuclear power is the most energy-dense power source we have. It's 3.4 million times more energy in nuclear power than in coal power with the same amount of fuel, for example, 1 kilogram. So for me, the case is obvious, but I do understand the politics. But I think that if people got some popularized fact-based information, I think they would see that this makes sense.
Okay, nuclear power. What else could we do or should we do?
I guess hydro, you have more or less what you can do on the hydro side.
Yes, hydro is done. We can build more windmills in the south. We can also go offshore as we do, but the wind is not blowing as much. Then we could add more solar capacity. On the other hand, when the sun is shining, we already have too much of solar power. Do you think storage is an option, or do you think storage will take too long?
Storage is good for what we call peak shaving, to remove these peaks in the grid that otherwise would create a lot of power generation capacity being available. So I think grid batteries definitely is a good idea, but not to handle a longer-term lack of energy, because if you take a look at the biggest grid battery in the world, the Moss Landing Energy Storage Facility in California, it can do 600 megawatt over 4 hours. I think now it's like a little bit more, 750 megawatt over 4 hours. And that sounds like a lot, but I did look into the Dunkelflaut that you had in Germany in December 2022. I think you have 14, 15, 16 consecutive days where it was cold and not much sun, if any at all. And of course, when it's cold, it's typically no wind. And I did a simple calculation on that one. And I came, based on the graphs, it seems like there was a shortfall of roughly 30 gigawatt through that period from solar and wind compared to what has been earlier on. And if a battery were to replace that, you would need 3,800 of Moss Landing energy storage facilities at the whopping cost of $1,200 billion. So large-scale energy storage, I think, will not happen. Sorry, I don't see any...
Well, you know, that's when hydrogen and other stuff comes into play. They say you basically produce hydrogen in summer and then in winter you burn it and turn it back into power. But of course, it's also very expensive.
Yes, that's the problem. And hydrogen also has a nasty drawback of explosion risk. It's the compound in the universe with the lowest flaming point. And 1 kilogram hydrogen under pressure has the same explosive force as 1 kilogram TNT. A large-scale storage of hydrogen is also a risk in terms of, terrorism and who knows what. Or simple... could also be a static electricity. That's all you need.
So let's be realistic, Jan. You know, the two of us talk, if you ask me, I'm more than happy to reopen power plants and to build more, whatever. But, the German public mood has somehow changed to be in favor of, at least reopening. But the Greens have done a very good job in making nuclear power in Germany a taboo. What does it mean if you continue the path we're currently facing?
There we have seen something interesting here in Norway. We have been talking about nuclear in Norway for about 4 or 5 years, not just me, but other people too. And last year, we have the aircraft carrier USS Gerald Ford coming in to Oslo. If this would have been 20 years ago, there would have been quite a lot of demonstrations. But last year, nothing. Nothing whatsoever. I think with proper education and information, I think the majority of the people see that nuclear power has got a bad reputation, primarily due to a handful of accidents that are very, very, very different than what would be a case, let's say, in Germany. For example, Chernobyl, there was a very specific accident under the Soviet-Russian rule. I don't think it could happen in Russia today, for example, to be honest, and certainly not in Germany or in the US or, any... And you see... Perhaps the best testament that to look at is Japan. Look at Japan. They've had 2 nuclear bombs. They built a lot of nuclear power plants a few years after. They have 1 nuclear accident.
Which was not a nuclear accident. It was a tsunami, actually. It was not a nuclear accident, if you're honest.
Yeah, that's true. I agree. But the media has the tendency to spin it as a nuclear accident. I agree totally. And they closed down all the nuclear power plants in response to for safety, but now they're reopening all of them. The biggest nuclear power plant in the world is in Japan, and it's now being reopened after being closed for more than a decade.
you basically say, okay, you have hope with better education and with seeing more of the negative results of the Energiewende, be it high CO2 emissions and be it high costs associated with deindustrialization, you say there might be a change in mind. But if you don't change course anytime soon, so what do you then, what would be your scenario going forward if Germany continues the current path?
That would be a very, I'm afraid, a dreadful case where the deindustrialization that we have seen over the last couple of years will just accelerate, where the big energy-consuming industries will move, essentially. And if you move with that kind of assets, you don't come back because the costs involved. So that would give Germany a big industrial problem for many decades, actually, before it would be realistic to have a reinvestment back in Germany. So I really hope that that will not be the case. And but if something like that happens, it will certainly also have a big impact on the rest of at least Western Europe, probably Eastern Europe too. Because a lot of, for example, a lot of companies in Norway, they buy raw materials from, let's say, BASF, you know, the chemical giant. And if they move out from Europe, you know, they will have to find other places to buy chemical compounds and so on. So it will give all of Europe a big problem. But I'm afraid that we will have to see some of this before there is a almost like an awakening, you know. It's a strong word, but I don't think it can continue like this. In general, the European Union is lagging on a number of parameters now, some of them related to energy, such as competitiveness. I saw an overview of energy cost in the EU compared to Asia, China, Japan, and US, and it's not good reading.
No, it's not good reading. Jan, so let's hope that our discussion is heard and that you move forward the point of acknowledging being on the wrong path. It's interesting, again, it's very interesting sitting in Norway and looking at us. I think we need this outside-in perspective because in Germany the discussion is so politicized. It's unbelievable. It's if you criticize the energy policy, you're immediately a climate denier, et cetera, et cetera. So it's very, very dogmatic. But the point is we reach the point of not being able anymore to afford it, either from the industrial side or the Nordsee investment cost. So I hope we are heard, Jan. Thank you very much for your time. All the best for you, and you know, now comes a period in Norway without wind and sun, I would assume. Oh, wind probably, but clearly not the sun. So
yeah.
Thank you very much.
Thank you.